Heute zu Gast bei Behind the Sea Matthias Glück. Matthias ist Geschäftsführer bei der Post Sanela Health und das ist eine Konzerngesellschaft der Schweizerischen Post. Die Post Sanela Health ist an der Schnittstelle von Digitalisierung und Gesundheit tätig und bietet dort digitale Services an auf ihrer Plattform. Was das genau bedeutet und was auch die Schweizerische Post genau mit dem Gesundheitssystem zu tun hat, das habe ich mich natürlich gefragt und habe natürlich Matthias genau diese Fragen gestellt. Also das erfahrt ihr alles gleich im Podcast. Danach sind wir auf seinen Werdegang eingegangen, der einmal bei SAP im M&A angefangen hat, dann auch über andere M&A-Themen zur Schweizerischen Post geführt hat und jetzt, wie gesagt, in die geschäftsführende Rolle. Wir haben über das kleine 1x1 der Geschäftsführung gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, was seine Best Practices und was seine Tipps in der Geschäftsführung sind, speziell natürlich in dieser Branche. Also gehen wir gleich rein in den Podcast. Ich würde sagen, es geht los mit Matthias Glück, dem Geschäftsführer der Post Sanela Health. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Matthias, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Ich bin hier zu Gast bei euch in Bern. Du hast mich Gott sei Dank noch zum Headquarter gestern Abend, als wir uns getroffen haben, eingeladen. Das freut mich. Bin ich natürlich gerne gekommen. Erzähl uns doch mal, welches Headquarter und was du machst, wer du bist.
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Matthias Glück und ich arbeite bei der Schweizerischen Post AG. Ja, wir sind hier im Headquarter in Bern. Und meine Aufgabe ist da als Geschäftsführer einer Konzerngesellschaft, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Die Schweizerische Post engagiert sich im Bereich Digital sehr stark. Und meine Gesellschaft, die Post Sanela Health AG, die betreibt die nationale Infrastruktur für das elektronische Patientendossier.
Okay. Als ich das erste Mal gesehen habe auf LinkedIn und dir dann auch geschrieben habe und dich eingeladen habe, habe ich erst den Connects nicht hingekriegt. Also ich habe mir gedacht, die Post und das Gesundheitswesen, wie passt das zusammen?
Sozusagen? Ja. Ja, das ist natürlich eine relevante Frage, oder? Was macht die Post im Gesundheitswesen und dazu noch in der Digitalisierung? Und dazu muss man ein bisschen verstehen, wo wir herkommen. Also die Schweizerische Post gibt es seit über 170 Jahren. Und der Kernauftrag ist eigentlich der Transport von vertraulichen Informationen und natürlich auch Gütern. Mhm. Und neuerdings passiert das eben nicht nur physisch wie früher mit der Postkutsche oder heute mit dem E-Auto, sondern verstärkt eben auch digital. Mhm. Und gerade im Gesundheitswesen geht es um besonders sensible Informationen, die es zu transportieren gilt. Und deswegen engagiert sich da die Post und stellt sicher, dass die Dinge, die noch per Fax geschickt wurden oder per Brief in Zukunft sicher und vertrauenswürdig von A nach B transportiert werden können.
Okay, und das ist wie zum Beispiel halt so eine Akte über all deine Patienten, Informationen etc. Das wäre jetzt so der eine Beispiel, oder?
Genau, das ist ein Beispiel, das elektronische Patientendossier, wo alle Informationen zur Krankheitshistorie abgelegt sind. Das ist ein Dossier für den Patienten. Also das ist, denke ich, ganz wichtig zu sehen, dass es eben dem Patienten gehört und der Patient auch verwaltet. Er alleine entscheidet, wer darauf zugreifen kann. Aber es gibt auch noch andere Digital Services, die angeboten werden, wie zum Beispiel die elektronische Identität. Eine Grundvoraussetzung eigentlich für digitale Services, dass man die Personen kennt und identifizieren kann. Aber auch zum Beispiel E-Voting-Lösungen, also elektronisches Abstimmungsverfahren, sind Beispiele, wo wir uns als Post engagieren und den Bürgern schweizweit digitale Services anbieten.
Okay. Wie lange gibt es das Ganze schon?
Also das ist in der Strategie verankert worden und auch vom Eigner, also unserem Shareholder, abgesegnet worden, so vor circa 5 Jahren. Mhm. Also wir sind schon richtig in der Umsetzung und wir können sagen, dass der Start geglückt ist. Die Services sind am Markt, sie funktionieren, es ist stabil. Und es ist jetzt geht es eigentlich darum, das weiter zu skalieren. Was man sehen muss, es ist immer diese Komponente dabei, der wir sagen Digital Fitness, oder? Also wie weit die Bürger digital affin sind. Und insofern ist auch immer viel Aufklärungsarbeit und Schulungsarbeit zu leisten. Mhm. Jetzt auch wieder Beispiel elektronische Identitäten ist etwas, wo die meisten noch nicht mit vertraut sind. Und da ist immer ein ganz wichtiger Punkt, eben auch die Leute mitzunehmen und zu informieren.
Okay. Wer ist dann euer Kunde? Ist der Staat der Kunde oder ist der Patient oder derjenige, der den Service nutzt, der Kunde?
Ja, wir haben eigentlich zwei Kundenseiten, wenn man so will. Einmal B2B, das wären, wie du gesagt hast, die Spitäler, die Gesundheitseinrichtungen, die natürlich angeschlossen werden müssen an das elektronische Patientendossier, sodass sie die Untersuchungsdaten einstellen können. Und auf der anderen Seite, wenn man so möchte, dann eben B2C, das wäre dann der Bürger, also nicht nur der Patient, oder? Wir reden auch immer über die Gesunden, Thema Prävention. Er muss einen möglichst niederschwelligen Zugang zu seinem Dossier haben, aber auf höchstem Sicherheitsniveau und natürlich entsprechende Oberflächen und Mobile Apps, dass er auf seine Gesundheitsdossier zugreifen kann.
Okay. Würdest du sagen, ihr seid eine Software-Einheit, Software-Company oder eine Plattform-Company? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, wir sind auf jeden Fall eine Software-Company. Wir stellen diese Plattform bereit. Das heißt, wir betreiben sie, wir entwickeln sie weiter. Und wir stellen auf Basis dieser Plattform auch Services zur Verfügung für den Bürger und für die Patienten. Also zum Beispiel ein elektronisches Impfdossier, oder wo die Impfdaten strukturiert abgelegt werden und somit der Bürger jederzeit Zugriff auf seinen Impfinformationen hat. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dieses gelbe Impfbüchlein, das man immer hat. Meistens findet man es nicht und wenn man es gefunden hat, kann man es nicht lesen.
Genau.
Und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und so ist der Impfausweis eigentlich der erste Service, den wir anbieten werden.
Okay, mega spannend. Ja, wahrscheinlich läuft bei dir als Geschäftsführer alles zusammen oder welche Bereiche fallen bei dir rein oder wie?
Ja, also letztendlich bin ich natürlich verantwortlich vor allen Dingen für die Unternehmensstrategie. Also wie stellen wir uns auf, wo entwickeln wir uns hin? Es ist wie oft bei Digital Services ein sehr volatiles Marktumfeld, einiges an Dynamik. Hier geht es darum, die strategischen Eckpfeiler festzusetzen in Absprache mit dem Verwaltungsrat, der die Strategie abnimmt und dann natürlich das Day-to-Day-Business in den eigentlich bekannten Disziplinen, Technologie, Finanzen, Marketing und Vertrieb. Und dann natürlich auch das Thema Kultur ist wichtig, wo wir eben auch Werte definieren, die uns wichtig sind und die dann eben auch leben wollen.
Was würdest du sagen, so prozentual, was machst du am meisten? Bist du am meisten bei Kunden draußen oder machst du Awareness, musst das promoten, das ganze Thema? Oder was ist, bist du eher im Tech-Produktbereich unterwegs?
Ja, interessante Frage. Ich würde sagen, doch, der Schwerpunkt oder Großteil meiner Arbeit ist wirklich am Markt, also mit den Kunden und Partnern zu sprechen. Wir sind Teil eines Ökosystems, muss man sagen, oder? Von daher, die Gesundheitsversorgung liegt auch bei den Kantonen, die Verantwortung. Daher viel Kontakt mit den Kantonen, mit den Gesundheitsdirektionen, aber auch mit den Spitälern und den verschiedenen Sektoren im Gesundheitswesen, ambulant, stationär, Reha. Das macht sicherlich den Großteil der Arbeit auf. Und der andere große Teil ist dann eben Digitalisierung und Technik, zu gucken, dass das Produkt läuft und weiterentwickelt wird.
Okay. Hast du auch Schnittstellen, wo du sagst, irgendwie ihr macht was, also direkt für die Post oder seid ihr so eine eigenständige Unit und operiert wirklich wie so eine eigene Firma?
Komplett? Also wir sind eine eigenständige Firma, rechtlich und organisatorisch. Wir arbeiten allerdings sehr eng mit unserer Muttergesellschaft zusammen. Also die Firma gehört, kann man sagen, zu 75% dem Konzern. Und ansonsten beziehen wir natürlich gewisse Services auch von der Muttergesellschaft, gerade was die Plattform zum Beispiel betrifft und die Services, so dass wir die Betriebsgesellschaft sind und die Firma, die den Kontakt zum Markt hat und zu den Kunden. Und da gibt es also ja eine sehr enge Zusammenarbeit, kann man sagen, zwischen uns und dem Konzern.
Okay. Was würdest du sagen, sind so deine zwei, drei Top-Challenges in der Geschäftsführerrolle?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall gehört dazu, die Komplexität zu managen. Wie gesagt, wir sind in einem komplexen Ökosystem. Das Gesundheitssystem ist, denke ich, zumindest in den westlichen Ländern relativ gut vergleichbar und steht überall vor ähnlichen Herausforderungen. Es gibt verschiedene Stakeholder, verschiedene Interessen und da müssen wir neue Lösungen einführen. Und das ist sehr schwierig, da Interessensausgleiche zu schaffen und Dinge voranzubringen, sodass alle mitziehen. Es funktioniert nur zusammen. Und das ist eine Komplexität, die es zu managen gilt. Ein weiterer Punkt ist, eine weitere Herausforderung ist, zum einen das Day-to-Day-Business zu managen, zu gucken, dass es läuft. Wir haben Callcenter, Service Center oder die funktionieren müssen. Und auf der anderen Seite zu gucken, wo entwickelt sich die Firma strategisch hin, oder? Und das sozusagen in Balance zu halten, zu gucken, operativ muss es laufen, aber strategisch müssen wir uns so auch aufstellen, dass wir in 2, 3 Jahren und langfristig erfolgreich sind.
Okay. Ja, also bevor wir gleich mal drauf reingehen, mich interessiert natürlich auch immer brennend, wie managt man Komplexität, ja, und auch verschiedene Stakeholder. Deswegen schauen wir uns dann und deshalb unbedingt dranbleiben im dritten Teil vom Podcast natürlich immer an, wie du mit den Challenges umgehst, was so deine Erfolgsrezepte und Best Practices sind. Aber zuerst gucken wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Also erzähl mal gerne die ganze Geschichte, wie du da jetzt in diese geschäftsführende Rolle gekommen bist.
Ja, also ich würde sagen, es wäre jetzt nicht korrekt, wenn ich sagen würde, das war alles so von A bis Z geplant und wurde dann umgesetzt. Es hat sich ergeben. Ich habe meine Karriere bei der SAP angefangen, dort im M&A-Bereich und bin über diese Schiene sozusagen in das Gesundheitswesen gekommen, im Bereich Healthcare-IT und habe dann eigentlich immer Herausforderungen angenommen, die da waren, schwierige Themen gern bearbeitet, das hat mich gereizt, auch gern im Ausland Chancen wahrgenommen und bin dann letztendlich relativ schnell immer in mehr Verantwortung sozusagen auch reingewachsen. Man muss sagen, das war auch dem Umstand geschuldet, dass ich immer sehr kompetente Mentoren hatten, die mich unterstützt und begleitet haben. Also gefördert und gefordert, würde man sagen. Das ging eben auch dann so bei der Schweizerischen Post weiter. Ich bin vor 8 Jahren zur Schweizerischen Post gekommen und konnte dort dann auch relativ schnell Verantwortung übernehmen. Und die Firma, wo ich heute Geschäftsführer bin, die ist aus einer Akquisition heraus entstanden, die ich machen durfte. Und in der Folge durfte ich dann auch eben den Geschäftsführerrolle übernehmen.
Okay, also so die M&A, der M&A-Weg sozusagen, würde man sagen. Gibt es ja viele, die auch so im Banking anfangen, M&A machen und dadurch dann irgendwie dann natürlich ein Geschäftsmodell also reindenken und verstehen und dann die
Genau.
Geschäftsführung. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Ja, wie ist das, wolltest du schon oder wie war so am Anfang deine Tendenz in Richtung Management und auch in Richtung Geschäftsführung? Wolltest du gründen? Wolltest du Fachexperte werden? Wie war so noch zu Zeiten vielleicht bei SAP deine Mindset?
Also, da war eigentlich das Interesse immer daran, Produkte oder Lösungen zu entwickeln, die gebraucht werden am Markt. Ich würde sagen, ich kam also schon eher so auch vom Produktfokus her, Lösungsansatz her, zu gucken, was braucht der Markt und wie kann man da Prozesse verbessern. Auch war das Potenzial natürlich extrem groß im Gesundheitswesen. Das ist ja eine Branche, die relativ spät digitalisiert wurde, eigentlich heute noch nicht mal vollständig digitalisiert ist im Vergleich zu anderen Branchen. Und das hat mich eben gereizt. Und ich bin dann über diese Schiene, Fachschiene sozusagen, dann aber immer mehr in Managementfunktionen gekommen, oder? Wo es darum ging, dann die Produkte, wenn sie da waren, eben auch in den Markt zu bringen, danach zu servicieren. optimieren, weiterzuentwickeln. Mhm. Und so habe ich dann sukzessive immer mehr Verantwortung übernommen.
Mhm. Okay. Und das, ich meine, es hat dann aber auch dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich dann irgendwann auch selber Geschäftsführer werden. Und bist du das dann angegangen, das Thema strategisch, oder hat sich das wirklich so einfach aus diesen Rollen ergeben?
Das hat sich ergeben. Mhm. Also am Ende wollte ich natürlich auch Dinge umsetzen, oder? Und irgendwann, man hat es dann entwickelt und gestaltet, mhm, und dann Markt gebracht, aber die Gesamtverantwortung end-to-end, das hat mich dann schon gereizt. Mhm. Und dann kam eben die Opportunity, ja, oder? Und das muss immer zusammenkommen. Und insofern war das jetzt nicht ein Ziel, auf das ich viele Jahre hingearbeitet habe, sondern es hat sich dann zum richtigen Zeitpunkt ergeben.
Mhm. Okay, verstehe. Gut, dann schauen wir jetzt mal so in die Strategien rein, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass es sich dann zum richtigen Zeitpunkt gegeben hat. Du hast schon gesagt, du hattest immer die richtigen Mentoren auch. Wie, kannst du das ein bisschen ausführen und auch erzählen, wie du zu denen gekommen bist?
Ja, also ich würde sagen, man hat sich gegenseitig gefunden. Also ja, es muss von beiden Seiten passen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ich war meinen Mentoren sehr dankbar, dass sie mich recht früh, man kann auch sagen, ins kalte Wasser geschmissen haben, also Verantwortung übergeben haben. In Verbindung damit eben auch eine gewisse Toleranz gegenüber Fehlern, die dann natürlich passiert sind, aber von denen man lernen konnte. Mhm. Aber das hat natürlich einen ungemeinen Lerneffekt gehabt, oder? Der viel mehr gebracht hat, als wenn man das jetzt, sage ich mal, per Lernbuch oder geplanter Karrierepfad durchläuft. Hatte ich zum Beispiel recht früh Verantwortung für Tochtergesellschaften, auch teilweise im Ausland, und habe damit mitbekommen, wie Unternehmen als Ganzes funktionieren und Unternehmen in Konzerngruppen funktionieren. Mhm. Und das hat natürlich dann geholfen, letztendlich eine Managementkarriere einzuschlagen, weil man natürlich schon die Zusammenhänge und die Prozesse und die Abhängigkeiten ganz gut gekannt hat.
Okay. Was würdest du sagen, ist so das kleine Einmaleins des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin? Was gehört da dazu und wie, oder kannst du ja an dem Beispiel, wie du es sozusagen gelernt hast, wahrscheinlich hast du ja gerade ein bisschen schon erzählt, aber was würdest du sagen, ist so das kleine Einmaleins?
Also das kleine Einmaleins ist, man merkt recht schnell, oder? Man ist zwar gesamtverantwortlich, aber man kann nicht alles machen. Ja. Das ist relativ banal, aber auf der anderen Seite ist das zumindest für mich, wo ich gelernt habe, das A und O ist ein gutes Team. Mhm. Das heißt, ein gutes Team heißt nicht nur die besten Leute, sondern vor allen Dingen auch Leute, mit denen man arbeiten kann und die untereinander arbeiten. Mhm. Und insofern habe ich und mache ich auch heute, verwende ich sehr viel Zeit darauf, diese Teams aufzubauen. Mhm. Die kann man nicht en bloc, sage ich mal, am Markt kaufen, sondern die müssen entwickelt werden. Mhm. Dazu sind viele Gespräche notwendig. Dazu muss Vertrauen aufgebaut werden. Vertrauen aufbauen geht nur über die Zeit. Mhm. Und da merkt man schon ein bisschen, dass es nicht ganz einfach ist, aber dass es sich lohnt, da zu investieren, weil letztendlich ist dann das Team, da ist das Team als Einheit das, was dann zum Erfolg führt.
Okay. Hast du irgendwelche, also Rezepte oder Strategien, wie du diese Teams dann zusammenfindest? Weil du hast ja genau richtig gesagt, es sind nicht immer die besten Leute, die man dann in ein Zimmer steckt, sondern das ist ja die Dynamik, die das dann ausmacht. Mhm. Und das ist auch die Diversität und die Ergänzung der einzelnen Disziplinen.
Ja, also was sich so bewährt hat, ist, dass man ein bisschen links und rechts schaut, oder? Wir sind natürlich stark am Markt, arbeiten mit sehr vielen Partnern zusammen, weil wir von der Wertschöpfung her auch jetzt nicht alles selber machen müssen. Und dann merkt man schon ein bisschen links und rechts, mit wem man arbeitet. Mhm. Und man merkt, wer passt zum Unternehmen und vor allen Dingen zu der Kultur. Mhm. Das ist teilweise über einen längeren Zeitraum, wo man die Leute beobachtet. Und dann kommt irgendwann wieder dieser Effekt mit der Opportunity, oder? Mhm. Wo die Leute sich verändern wollen, wo wir Profile suchen, mhm, und sagen, ja, hey, lass uns reden, das könnte doch interessant sein, du kannst dich weiterentwickeln und wir brauchen so ein Profil. Es ist also weniger, oder, das klassische Vorstellungsgespräch, wo man viele Leute einlädt, dann auch immer nur begrenzte Zeit spricht, und am Ende dann schaut, naja gut, es könnte vielleicht klappen oder nicht. Also auch das machen wir natürlich, aber gute Besetzung haben wir wirklich gemacht, indem wir die Leute über einen längeren Zeitraum mit ihnen gearbeitet und beobachtet haben und zum richtigen Zeitpunkt geholt haben.
Ja, ist interessant, gell? Man kann eigentlich gar nicht so richtig in diesem Bewerbungsprozess sich schon komplett sicher sein, dass da jemand andockt. Eigentlich muss man immer zusammenarbeiten, um es zu testen, gell?
Also das ist sicherlich, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nachhaltig ist und zu einer längerfristigen Zusammenarbeit führt.
Okay. Dann noch eine Rückfrage zu dem Mentorenthema. War das wirklich eine dedizierte Mentorenbeziehung oder war das einfach nur so gelebt sozusagen? Oder
es war gelebt. Also es war nicht dediziertes Mentorenprogramm. Sie hatten für mich die Funktion eines Mentors, aber einfach gesagt waren es auch einfach Vorgesetzte.
Ja, oder? Ja, okay,
aber Vorgesetzte, die auch schon damals nicht nur gesteuert und kontrolliert haben, in Anführungszeichen, sondern schon wirklich auch Personalentwicklung gemacht haben. Ja.
Okay, verstanden. Gibt es sonst irgendwelche, sag ich mal, Best Practices, Strategien, die dir helfen? Oder du willst es einmal eins der Geschäftsführung noch weiter ergänzen? Was würdest du noch hinzufügen?
Also was ich noch sagen kann, ist, was sich zumindest auch bei uns bewährt hat, ist, dass man die Leute eigenverantwortlich arbeiten lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie wir haben natürlich Ziele, oder? Aber dann geht es schon los, wie diese Ziele umgesetzt werden, wie diese Ziele erreicht werden. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass das weiß die Organisation und die Teams, die wissen das am besten, oder? Da muss ich gar nicht mehr viel machen. Ich muss die Rahmenbedingungen schaffen. Ich muss gucken, dass die Leute arbeiten können, dass sie die Tools, die Instrumente haben, die Methodiken kennen. Aber wie man dann zum Ziel kommt, das passiert bei uns sehr selbstständig in den jeweiligen Teams. Und da würde ich dafür werben, ja, dass man den Leuten den Freiraum lässt, Dinge selbst umzusetzen.
Okay. Und für dich selbst, also in der persönlichen Management-Schiene sozusagen, wie strukturierst du dich selber, wie managst du dich selbst?
Also ich schaue, dass ich einen Ausgleich auch habe. Also es sind so zwei Dinge, die mir wichtig sind. Zum einen natürlich eben die Arbeit mit dem Arbeitsumfeld und dem Team und den Leuten, mit denen ich gut arbeiten kann. Aber auf der anderen Seite dann auch, sage ich mal, die familiäre Seite gibt ein bisschen einen Ausgleich, dass wenn man abends heimkommt, dass man dann auch wirklich abschalten kann. Und ich schalte dann um ins Familienleben oder freue mich, wenn man abends dann noch zusammen essen kann, vielleicht noch ein bisschen Sport machen kann, solche Dinge. Und dadurch gelingt es mir da einen gewissen Ausgleich sozusagen zu schaffen.
Okay, verstanden. Und gibt es im operativen Tag irgendwas? Hast du zum Beispiel, also die einfachste Frage, fängst du immer zur gleichen Zeit an und hörst zur gleichen Zeit auf? Gibt es irgendwelche Tools oder die du benutzt über den Tag?
Also die Tage sind eigentlich sehr straff durchorganisiert. Ja, es ist wirklich so, dass es morgens losgeht um 7 und dann geht es bis abends, also es geht eigentlich immer so 12 Stunden im Schnitt, manchmal früher, manchmal später. Und diese Struktur und das durchorganisiert kommt eigentlich durch den Kalender. Ja. Also man lebt mit dem Kalender, macht die Termine durch. Und was wichtig ist, sind ja kleine Gespräche zwischen den Meetings oder das hat sich auch bei uns etabliert, wo man sich austauscht und Dinge bespricht und zwar nicht im formalen Meetingrahmen, sondern auch ein bisschen an der Kaffeemaschine oder in der Lounge. Ist glaube ich, wichtig oder weil es auch ein bisschen anderes Umfeld ist und nochmal ein bisschen andere Gesprächsatmosphäre schafft.
Bist du so jemand, der mit To-Do-Listen oder mit Papier, digital, wie arbeitest du?
Also only digital, ja, es ist wirklich alles digital. Und ich habe To-Do-Listen, wo mit Reminder-Funktion gearbeitet wird und die ich dann abarbeite, ja.
Okay.
Das hilft mir für die Strukturierung oder für den Tag und vor allen Dingen, dass nichts nebenbei runterfällt.
Okay, und alles im Kalender drin, auch so To-Dos-Sachen?
Ja, genau, ja, richtig. Ich schreibe auch wirklich, es sind dann keine Termine, wo ich Leute einlade, sondern wo ich für mich Reminder setze. Das können Deadlines sein, das können aber auch Action-Items sein, die ich machen muss. Also ich würde sagen, das sind meine zwei wichtigsten Tools, das ist der Kalender und diese Liste mit den To-Dos, die ich machen muss.
Okay, spannend. Ja, sehr interessant. Wenn du jetzt so zurückschaust auf deine Karriere, würdest du irgendwas anders machen?
Also es ist so, wenn man mal zurückschaut von Anfang an, hätte ich vielleicht an den einen oder anderen Stelle mehr intuitiv auf mein Bauchgefühl gehört, muss ich sagen. Das ist vielleicht so das Einzigste, was ich hätte anders gemacht. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, ich stehe heute da, wo ich stehe, weil es eben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber es gab schon die eine oder andere Stelle, wo ich gedacht habe, hey, da hättest du einfach auch weniger Analysen machen müssen, alles fünfmal durchrechnen müssen. Das hast du schon irgendwie gemerkt, dass es in die Richtung geht und hätte dann vielleicht konsequenter da schon so handeln können, ja.
Ja, das ist, glaube ich, was, was man nur im Nachgang weiß, weil man natürlich dann auch gemerkt hat, okay, das hat sich dann, das Bauchgefühl hat sich bewahrheitet. Und dann hat man ja auch, lernt man ja auch mehr dazu, sich quasi drauf zu verlassen. Ne? Das wäre ja
Genau.
schön, wenn man es schon vorher wüsste, sozusagen.
Ja,
Ja.
ja.
Okay, spannend. Ja, interessant. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt gar keine Business- oder Wirtschafts- oder Geschäftskarriere machen würdest? Hättest du irgendein anderes Interesse?
Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann eben, ja, vielleicht doch mehr unternehmerisch tätig wäre. Also, das würde mich reizen, ja, selbst etwas aufzubauen. Und zwar von Anfang an, in eigenem Namen, in eigener Rechnung, sage ich mal, was hochzuziehen und was zu entwickeln. Ja. Weil das ist immer, man kann nicht beides machen, oder sage ich mal, diese Entwicklung und dann gleichzeitig noch was aufzubauen, das ist meistens nicht kombinierbar. Und daher wäre das noch etwas, was mich gereizt hätte, ja.
Okay, hättest du da schon so eine Idee im Hinterkopf oder so irgendwie so ein paar interessante Hobbys, die man auch nennen könnte, wo das passen könnte?
Also es wäre wahrscheinlich auch im digitalen Bereich, jetzt irgendwie, also ein paar Services im Finanzwesen, so Finanzplattformen, da hatte ich mich auch mal mit beschäftigt und mir es überlegt. Aber eben, oder? Es braucht wirklich Zeit und Engagement, nichts, was man nebenher machen kann. Das ist wie wenn man Kinder großzieht, oder? Das sind richtig große Projekte. Und dafür war leider nicht die Zeit, aber ich hatte mal Businesspläne zu Finanzplattformen entwickelt, ja.
Ah, interessant, spannend. Jetzt in der Schweiz ist ja üblich, dass man auch mal noch so Advisory- oder Verwaltungsratsthemen hast. Hast du da auch noch Themen?
Ja, genau. Ich bin im Stiftungsrat und auch in einem Verwaltungsrat. Auch da im Umfeld, also im Gesundheitswesen, was mir natürlich sehr hilft bei meiner Arbeit, weil ich ein bisschen die Perspektive unserer Kunden einnehmen kann. Das schätze ich eigentlich sehr. Und auch immer ein bisschen spiegeln kann mit den Lösungen, Ideen, Produkten, mit denen wir kommen, wie relevant sind die wirklich auf der anderen Seite, oder? Das ist also ein guter Check. Und das ist natürlich auch noch bereichernd, mal ein bisschen ja, in andere Unternehmensformen reinzuschauen.
Total. Hey, mega spannend. Also super cool, dass du das alles mit uns geteilt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der jetzt noch zuhört, hatte auch sehr viel Spaß.
Ja, also vielen Dank. War ein tolles Gespräch. Danke für die Einladung.
Super. Ja, wie gesagt, wer jetzt noch dabei ist, der sollte auf jeden Fall uns ein Feedback da lassen. Das könnt ihr auf Spotify direkt in den Kommentaren machen, indem ihr uns einfach die Episode kommentiert. Oder ihr gebt uns ein Feedback via LinkedIn, via E-Mail. Wir verlinken unten in den Shownotes alles, was zu Matthias und auch zu meinem Profil führt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal in Summe abonniert. Ja, die meisten, die zuhören, haben den Kanal noch gar nicht abonniert. Im Prinzip ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn ihr den natürlich abonniert, signalisiert ihr, dass er euch gefällt. Ihr kriegt dann natürlich nicht nur die neuesten Episoden automatisch in den Feed, sondern es wird auch dem Algorithmus erklärt, dass das ein tolles Format ist. Und das hoffe ich doch. Insofern wird das dann auch weiter ausgestrahlt. Und das ist wirklich eine sehr, sagen wir mal, günstige Version, um mir da zu helfen. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Das heißt, ich bin einmal hier der Host bei Behind the Sea und bin natürlich auch noch Direktor bei Atreus. Atreus präsentiert diesen Podcast. Also gerade wenn ihr Themen habt, die interimistisch abgearbeitet werden können, ja, also entweder ihr habt nicht die richtige Kompetenz oder die Ressource im Unternehmen und ihr wollt ein Thema in den nächsten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monaten durcharbeiten. Das können Programme, Projekte sein oder wirklich auch Linienmanagement-Aufgaben, die nur befristet sind. Dann kommt gerne mal auf mich zu, wenn wir sprechen und auch mal so eine Bedarfsanalyse machen, dann merkt man meistens, kann ich das vielleicht doch intern machen? Habe ich jemanden im eigenen Netzwerk? Und wenn nicht, können wir da auch helfen, denn wir haben einen sehr, sehr gut qualifizierten Talentpool und dort stecken Experten auf interimistischer Basis drin, die so gut wie alles abdecken. Speziell M&A-Themen, Systemeinführungen und alles weitere, was mit Organisationsumbau, Aufbau etc. zu tun hat. Ich freue mich auf den Austausch und ich freue mich aufs nächste Gespräch, Matthias.
Vielen Dank.